Ich bin wirklich entsetzt. Diese arme Frau. Wir warnen hier im Podcast schon so lange vor diesen horrenden Roaming-Kosten im Ausland und trotzdem ist es wieder passiert. Bei Bild Online ist die Story einer 75-jährigen deutschen Rentnerin, die aus dem Türkei-Urlaub zurückgekommen ist und eine Handyrechnung von über 16.600 Euro im Briefkasten hatte. Und das Krasse ist, sie hat nicht stundenlang Videos geguckt oder hunderte Fotos verschickt. Sie hat einfach nur ein paar Mal ihren Mann angerufen, der krank zu Hause geblieben ist. Aber im Hintergrund liefen Daten und Updates von Apps und Webseiten weiter und plötzlich entstehen Kosten, von denen du nichts merkst, bis die Rechnung kommt. Damit dir, deinen Eltern oder Großeltern das nicht passiert, nutze auf Reisen immer eine eSIM mit einem festen Datenpaket, zum Beispiel von unserem Werbepartner Saily. Du buchst dein Paket vor der Reise, installierst die eSIM und hast immer die volle Kostenkontrolle. Saily bietet dir sehr günstige Datenpakete für über 200 Destinationen weltweit und mit dem Webschutz bist du auch noch sicherer online. Lad dir die Saily-App jetzt herunter und nutz meinen Code einfach aussteigen, damit sparst du auch noch 15%. Und ganz wichtig, sag deinem Umfeld Bescheid, denn viele kennen das Thema eSIM gar nicht. Alle Infos dazu und den Link zu Saily gibt's in den Shownotes und jetzt geht's los mit der Folge.
Bei meiner Frau kann ich immer sagen, wenn wir in Saddam auf die Halbinsel gehen, ist da so ein großer Torbogen, wo man durchgeht und da sagt sie, jedes Mal wird ihr warm ums Herz und es ist wie ein nach Hause kommen. In Deutschland hat sie immer dieses Gefühl gehabt, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss in Urlaub und ich muss noch weiter. Und hier hat sie das erste Mal das Gefühl, dass sie zu Hause angekommen ist.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Stell dir mal vor, du hast einen eigenen Betrieb in Deutschland. Du hast ein Haus, du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Und dann fährst du mit deiner Familie nach Kroatien in den Urlaub. Und kurz danach entscheidest du dich, alles hinter dir zu lassen und auszuwandern. Die Geschichte heute klingt zwar nach einer überstürzten Entscheidung, aber du wirst gleich hören, dass der Wunsch nach einem anderen Leben mein Gast schon lange begleitet hat. Und vielleicht geht's dir genauso, dass du schon lange daran denkst, dein Leben zu ändern, vielleicht den Job an den Nagel zu hängen und in ein anderes Land zu gehen. Wenn ja, dann habe ich was für dich. Ich bin Nikolas Kreuter und ich mache mit Einfach Aussteigen seit bald 6 Jahren Deutschlands größten Auswanderpodcast mit bald 300 Episoden. Und wenn du wissen willst, was die Essenz aus all diesen Folgen ist, was die meisten hier gemeinsam haben, die erfolgreich ausgewandert sind, dann empfehle ich dir, hol dir meinen kostenfreien Auswanderer-Report mit den 5 goldenen Regeln, wie auch du erfolgreich auswanderst. Darin findest du viele wichtige Tipps aus der Praxis, persönliche Erlebnisse und Erfahrungen, die dir helfen, den nächsten Schritt zu machen. Der Auswanderer-Report ist, wie schon erwähnt, kostenfrei und er wurde bisher schon 1000-fach heruntergeladen. Wenn du ihn noch nicht hast, dann hol ihn dir über meine Webseite derauswandererpodcast.com oder klick einfach auf den Link hier in den Shownotes.
Mein Podcast.
Nach langer Zeit geht es heute zurück nach Kroatien, das Land der 1000 Inseln, das die meisten wahrscheinlich eher aus dem Sommerurlaub kennen, doch auch immer mehr Deutsche wandern dorthin aus. Knapp 4 Millionen Menschen leben in Kroatien und das Land ist gerade nur mal so groß wie Niedersachsen. Geografisch vereint Kroatien 3 völlig unterschiedliche Welten. Zum einen die flachen Ebenen Slavoniens im Nordosten, das schroffe Dinarische Gebirge in der Mitte und die Adriaküste. Nirgendwo sonst in Europa sind tiefblaue Meeresbuchten, alpine Gipfel und Nationalparks mit Wasserfällen so nah beieinander. Dazu natürlich auch Städte wie Dubrovnik, wo man das Gefühl hat, man ist in einem Museum unterwegs. Mein Gast heute ist Mirko Kedenburg. Er ist mit seiner Familie 2022 in die Nähe der Stadt Zadar in Norddalmatien ausgewandert, nachdem sie eben in Kroatien Urlaub gemacht haben. Wie es zu diesem schnellen Entscheid kam, was er beruflich heute macht, nachdem er ja in Deutschland einen eigenen Betrieb hatte und welches die größte Hürde am Anfang war, das und viel, viel mehr besprechen wir jetzt in der Folge. Herzlich willkommen. Hallo Mirko.
Vielen Dank für die Einladung, Niklas. Hat mich sehr gefreut.
Gerne, gerne. Was siehst du gerade, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Vor einer Stunde noch relativ viel Nebel, aber jetzt haben wir seit langem endlich mal wieder strahlend blauen Sonnenschein.
Ich habe gesehen, es gibt bei euch auch ein jährliches Blumenfestival Ende April. Das sah ganz toll aus. Was passiert da eigentlich?
Ja, da wird gefeiert, gibt es abends nur eine Party, ist sehr, sehr viel geschmückt, wird sehr, sehr viel Aufwand dafür betrieben, weil normalerweise hat man hier, das zu unserem Wundern war das, eigentlich sehr, sehr viel Kunststoff- oder Plastikblumen. Und genau in der Zeit hast du hier alles sehr doll geschmückt, kannst sehr viel Blumen kaufen für deinen Garten oder halt auch, um deiner Partnerin oder deinem Partner mal was Schönes zu schenken.
Ja, du lebst, ich habe es in der Anmoderation gesagt, in der Nähe der Stadt Zadar. Bekannt ist die vor allem durch diese römischen und venezianischen Ruinen, auch für diese Bauten. Das ist ja auf einer Halbinsel, so eine Altstadt. Wie muss ich mir so generell die Region vorstellen? Ist das wie wenn man so durch so ein wandelndes Museum läuft?
Auf der Halbinsel auf jeden Fall. Da muss man wirklich sagen, da steckt sehr, sehr viel Geschichte, eine sehr, sehr schöne alte Architektur. Es wurde sehr viel auch renoviert und neu gemacht, aber alles, ich sag mal, mit diesem alten Touch umgebaut und steckt schon generell in der ganzen Region Zadar sehr, sehr viel Geschichte drin. Auch im Kriegsthematik gibt es ja auch noch sehr, sehr viele Geschichten zu.
Und aber wie muss ich mir das so generell bei euch vorstellen? Also dann da, wo ihr lebt, so ein bisschen moderner, seid ihr direkt in der Stadt, so ein bisschen außerhalb oder wie sieht's da aus?
Nee, wir wohnen schon in einem, so klassisch in einem Dorf. Wir haben keinen richtigen, ich sag mal, Stadtkern oder Ortskern. Ich sag mal, der Ort weiter, vorne und hinten. Da gibt's schon auch noch eine kleine Altstadt, weil auch die kleineren Orte haben teilweise auch so noch sehr, sehr viel Geschichte. Aber wenn man wirklich das volle Paket Geschichte und ältere Gebäude sehen möchte, dann fährt man nach Zadar. Und das ist halt immer, wenn du am Wochenende mal wieder rüberfährst oder ich auch beruflich, ist es halt immer noch wie ein Traum. Es ist wirklich wunderschön dort. Also sieht aus, wenn man die Stadt jetzt sieht, als wenn sie jeden Morgen alles einmal aufpolieren würden.
Ja, wie du und deine Familie an diesem malerischen Ort gelandet seid, das wollen wir jetzt einmal ergründen. Ihr kommt ursprünglich aus Verden in der Nähe von Bremen. Auch da habe ich mir mal Bilder angeguckt. Das ist auch eine sehr schöne Altstadt, so mit Fachwerkhäusern, eine ehemalige Pferdestadt. Vielleicht kannst du uns mal da so ein bisschen mitnehmen. Wie habt ihr da gelebt?
Ja, Verden, die Reiterstadt, das hast du richtig gesagt. Wir haben ein bisschen außerhalb von Verden gelebt, gehörte zwar zu Verden, haben damals sehr, sehr schön gebaut mit der Schwiegermutter zusammen. Und wir haben dieses Dörfliche schon immer sehr gerne gemocht und haben dort in, ich sag mal, in einem Zweifamilienhaus mit Schwiegermutter zusammengelebt. Hatte auch meinen Betrieb 5 Minuten Fahrweg von dort entfernt. Ja, und da ist der Große jetzt aufgewachsen, unser großer Sohn. Und der Kleine nur noch 3 Monate und danach sind wir hierher nach Kroatien ausgewandert.
Was hast du für einen Betrieb gehabt? Was habt ihr gearbeitet?
Wir hatten einen Malereibetrieb gehabt und hatten ganz, ganz viel Privatkunden gehabt und haben eher im Sanierungsbereich, Badsanierung, komplette Lichtkonzepte verkauft und das war so unser Kerngeschäft.
Okay, und was würdest du so generell sagen, was hattet ihr so für ein Lebensgefühl da? Also habt ihr euch wohlgefühlt? War das eine tolle Region oder hattet ihr schon immer so das Gefühl, eigentlich wollen wir da weg?
Ich habe mich an sich bis zu dem Punkt oder bis zum Jahr, bevor wir ausgewandert sind, hatte ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Verden war schon immer eine Stadt, Schrägstrich eher Dorf, genauso wie Zadar, würde ich jetzt sagen. Von der Infrastruktur ähnlich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, aber ja, mit der Zeit hat sich das Leben und auch die Menschen dann verändert. Ja, und dann gibt's halt einen Wandel im Kopf. Aber wir hatten schon immer mal überlegt, oder war schon immer unser Ziel, dass wir irgendwann mal Deutschland verlassen werden. Dass es dann so abrupt und so schnell geschehen wird, das hatten wir so nicht erwartet.
Was war der Auslöser?
Ja, eigentlich mehrere Punkte. Ich sag mal, wir haben uns, ich sag mal, ab 2018, dann die Corona-Zeit, muss ich sagen, haben wir uns alle sehr, sehr stark verändert. Zum Negativen gesehen, würde ich fast sagen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen Urlaub, um wieder auf ein neutrales Level zu kommen und neue Energie zu finden und wieder in den Job reinzukommen, ohne, ich sag mal, gefühlte Depressionen im Kopf zu haben. So sind wir runtergegangen, haben Urlaub gemacht und das hat es eigentlich noch mehr verstärkt. Und nach 2 Wochen war dann eine Entscheidung getroffen, dass wir alles abbrechen und neu starten werden. Das war eigentlich so der Knackpunkt.
Wart ihr vorher schon mal in der Region, wo ihr, also ist das dieselbe, wo ihr heute lebt?
Nein. Nein. Okay. Die Region, wo wir waren, ist ungefähr, ich glaube, ungefähr 400 Kilometer von hier entfernt. Also eine ganz, ganz andere Ecke.
Und das heißt, ihr seid das erste Mal auch dahin gefahren?
Ja, das ist, also wenn man das jetzt hört, sagt jeder, mein Gott, ihr seid ja verrückt gewesen. wir haben uns eigentlich eine ganz andere Region ausgesucht. Und dann, ich sag mal, 6 Wochen bevor wir ausgewandert sind, hatten wir noch keine richtige Bleibe gehabt. Es war aber, alle anderen Weichen waren schon gestellt. Und dann saßen wir beim Jahresabschluss bei der Steuerberaterin und die sagte, Herr Mirko, wie sieht's denn eigentlich aus? Hast du schon eine Bleibe? Und ich sage, nee, finden wir aber, das ist kein Problem. Und dann sagte sie, Mirko, ich habe da jemanden unten im Bereich Sadda, ruf den doch mal an, frag den doch mal, der hat da gerade ein Haus gekauft, vielleicht kannst du da starten. Ja, sei es drum, habe ich abends angerufen, wir hatten 2 Stunden telefoniert und eigentlich war Sadda nicht so meine Favoritengegend am Anfang, aufgrund der Entfernung von Deutschland, weil ich immer gesagt hatte, so bin ich noch weiter im Land. Und er sagt, komm doch mal her, teste das mal aus, guck mal, ob es dir gefällt, du kannst ja sonst immer noch weiterziehen. Ja, und dann sind wir den besagten Tag um 22 Uhr abends im strömenden Regen hier in der Region angekommen, haben nichts gesehen und das war unsere neue Heimat. 10 Tage danach haben wir gesagt, es war die richtige Entscheidung. Wir haben uns, das war Liebe auf den ersten Blick von der Ortschaft. Also ähnlich zu unserem Ort in Verden, nur ein bisschen komprimierter, kleiner, aber so liebenswürdig wie Verden damals war.
Jetzt müssen wir das nochmal kurz sortieren. Wann seid ihr in Urlaub gefahren, das erste Mal nach Kroatien, und wann seid ihr dann ausgewandert?
Wir sind 2021, ich glaube, das war September, sind wir in den Urlaub gefahren, oben nach Umag. Das ist ganz oben, kurz vor Italien. Und sind dann so in der Urlaubszeit bis unten Poric, Medulin gefahren und das hat es eigentlich im Kopf ausgelöst, wie die Menschen so waren hier zu der Corona-Zeit. Die Krankheit war genauso hier präsent, aber die Menschen waren halt ganz anders zueinander. Also das hat uns so sehr gefallen und auch zu Kindern waren die Menschen auch ganz anders. Und das hat uns dann natürlich auch sehr stark zum Nachdenken angeregt. Und dann, ich glaube, 2 Wochen nachdem wir zu Hause waren, bin ich dann nach Hause gekommen und habe gesagt, Schatz, wie sieht's aus? Wir verkaufen alles und wir starten neu. Es war sowieso eigentlich geplant, dass wir verkaufen unser Haus. Wir hatten in dem Gebiet, wo wir gewohnt hatten, 4 Straßen weiter noch ein neues Grundstück gefunden, um noch einmal neu zu bauen. Wollte aber nicht so wirklich verkauft werden. Also es kamen keinerlei Anfragen. Und der Punkt, wo ich gesagt hatte, komm, wir gehen, wir verkaufen alles, wir starten neu, hat es, ich glaube, 2 oder 3 Wochen gedauert. Dann kam der entscheidende Anruf, die Besichtigung und das ging das Gebäude weg. Also das war wirklich verrückt. Also als wenn dieser Auslöser gefehlt hatte dafür.
Und das heißt eben, ihr seid dann also kurz danach direkt nach Kroatien ausgewandert?
Genau, wir sind dann im, wie gesagt, die ganze Planung mit Notar, Firmenbewertung, Firmenverkauf, das hat dann ungefähr noch nicht ganz ein halbes Jahr gedauert. Wir sind dann im April aus dem Hause raus, alles soweit, die ganzen Weichen gestellt, hatten, glaube ich, noch einen Monat bei meiner Mutter gelebt. Und dann sind wir Anfang Juni 2022 hier runter.
Eben weil du auch einen Betrieb hattest, gesettelt mit 2 Kindern dann oder gerade quasi ja noch mit dem Neugeborenen, habt ihr da nicht zwischendrin gezweifelt und gedacht, Gott, was machen wir da gerade?
Ehrlich gesagt, nein, haben wir nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir, also es haben viele gesagt, auch vor allen Dingen aufgrund, dass unser Sohn noch so klein ist, 3 Monate alt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wir haben uns in keinem Moment irgendwie Gedanken gemacht. Und komischerweise, mein ganzes Leben hat bisher so funktioniert. Also egal, was wir gemacht haben.
Du hast vorhin deine Schwiegermutter noch erwähnt, die bei euch gelebt hat. Die ist ja auch mit euch dann nach Kroatien ausgewandert. Wie habt ihr das alles besprochen? Also warst du quasi die treibende Kraft für diese Auswanderung, du und deine Frau? Oder wie habt ihr euch da auch dann auch mit eurem älteren Sohn ja noch darauf geeinigt?
Ja, ich würde sagen, ich war der ganze Auslöser der ganzen Geschichte, weil ich zurückgekommen bin vom Urlaub und dann wurde es immer schlechter bei mir im Kopf. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, ich sage, komm, wir gehen. Wir machen alle Weichen auf Auswanderung, wir gehen. Und wir sind Freunde davon, wir erzählen das ungern vielen Leuten, sondern behalten das für uns, bis es wirklich spruchreif ist. Den einzigen, den wir das erzählt hatten, war der große Sohn. Der war, für den war es ein Abenteuer, für den war das jetzt nichts Schlimmes. Der hat sich darauf gefreut. Aber ich glaube, das war auch ein Alter, wo er das noch gar nicht so extrem wahrgenommen hatte. Schwiegermama hatten wir angesprochen und gesagt, du, wir wollen alles verkaufen, wir wollen gehen, wir wandern aus. Wo geht's hin? Nach Kroatien. Okay, ich komme mit. Und dann war das Thema geklärt. Meine Frau, ich glaube, wäre das nicht so gekommen, dass Schwiegermama sagt, ich komme mit. Ich glaube, dann wäre das auch für sie nicht so einfach gewesen oder ob es überhaupt im Kopf für sie möglich gewesen wäre.
Wie seid ihr vorgegangen? Also eben, du hast gesagt, ihr habt dann Haus verkauft, Firma verkauft, habt dann eben Haus gefunden in Kroatien. Aber was war so euer Plan, was ihr da macht? Also hattet ihr so viele Sicherheiten quasi im Gepäck, dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen erstmal ein Jahr, zwei Jahre gar nichts machen, können uns da ein neues Leben aufbauen? Oder was war so die Idee, was ihr da macht?
Ich hatte noch was Wirtschaftliches aus Deutschland. Ich hatte noch ein Geschäft gegründet mit meinem besten Freund. Und das ist aber leider, ich sag mal, innerhalb des ersten Jahres wirtschaftlich leider kaputt gegangen in Deutschland. Dann kam diese Immobilienthematik, die kam wie mit allen anderen Sachen irgendwie durch Zufall bei uns ins Leben. Und seither machen wir das sehr, sehr gerne und auch erfolgreich. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Aber ich sag mal, einen extrem guten Plan, würde ich sagen, hatten wir nicht. Das war schon, wenn man es jetzt aus der jetzigen Sicht sieht, war das schon sehr blauäugig. Mhm. Aber es war ein Plan da.
Wie ist euch denn der Start geglückt in Kroatien? Wie war so diese Anfangszeit? Weil ich kann mir vorstellen, eben wenn man zweimal da ist, es hat einem so gefallen, eben auch mit den Menschen, es war ja eben halt auch Urlaub und dann lebt man plötzlich da. Was war das für ein Gefühl?
Ich würde sagen, die erste Zeit gefühlt Urlaub. Es fühlt sich wirklich wie Urlaub an, auch wenn du arbeitest und was tust. Aber es war ja für mich eine komplette Umstellung. Es war viel mehr online. Nicht mehr die Thematik morgens 6 Uhr, 6:30 Uhr los, mit dem Teamtreffen, Besprechung, los, ab auf die Baustellen oder halt gemischte Tätigkeit im Büro. Und hier war es ganz anders. Und nach 2 Monaten, muss ich sagen, vom Kopf her ging so eine leichte Angst in einem los, weil soziale Kontakte halt nicht da waren. Und ich finde, ich bin ein Mensch, ich brauche soziale Kontakte, die sind sehr wichtig. Ich brauche nicht viele, aber ich brauche so 1, 2, 3 Personen, wo ich sage, das passt. Und das ist dann, ja, würde ich sagen, nach 5, 6 Monaten haben wir jetzt unsere jetzigen besten Freunde hier kennengelernt. Und dann ist es auch immer besser geworden. Am Anfang ist natürlich alles schön. Strand, Sonnenschein, tolle Menschen. Aber trotzdem hast du dann ab und zu auch das Gefühl, war es alles richtig? Du findest nicht so schnell, in Anführungsstrichen, den Anschluss. Kommst ein bisschen ins Gespräch, auch mit Nachbarn. Und ja, das war dann aber nach 5, 6 Monaten war das dann wirklich Geschichte und hat sich dann wirklich heimisch angefühlt.
Und wie hat das für euch funktioniert, eben Leute kennenzulernen? Weil ich weiß jetzt nicht, wie sprachlich ist, also wie viele da Englisch sprechen oder sprichst du Kroatisch? Ich glaube nicht.
Nicht gut spreche ich Kroatisch, aber viel war Englisch. Also man merkt immer, ich habe es am Anfang versucht, viel mit älteren Leuten Englisch zu sprechen damals. Und dann sagte irgendwann mal jemand zu mir, die älteren Leute solltest du nicht auf Englisch ansprechen, sondern wenn überhaupt auf Deutsch. Die meisten sprechen von den älteren Leuten Deutsch. Und das ist wirklich witzig, das ist wirklich ganz, ganz viel, dass die älteren Leute Deutsch sprechen und die Jüngeren alle Englisch. Und ich muss sagen, in der Ortschaft, die waren sehr, sehr herzlich. Also die waren mit Einladung, kommt her, und so hat, ich sag mal, auch mein Sohn die Sprache nachher gelernt, im Spielerischen. Für uns Erwachsene ist es ein bisschen schwieriger, wir spielen ja nicht mehr so viel, aber das hat auch so geklappt, also.
Und das ist jetzt aber eben keine Community, wo da viele Einwanderer unterwegs sind, weil du auch eben von eurem Dorf da erzählst, sondern es sind schon Einheimische, also die eben Kroaten sind.
Ja, wie wir damals gegangen sind oder hierher gekommen sind, da wurden wir in den Behörden hier noch für nicht ganz normal im Kopf erklärt. es war ja noch das Thema, die Einheimischen von hier sind nach oben nach Österreich oder nach Deutschland gegangen. Und wir als Deutsche kommen hierher. Und dann wurden die gesagt, sag mal, seid ihr verrückt? Was ist denn los mit euch? Warum macht ihr das? Ja, und jetzt mittlerweile, so seit 1,5 Jahren, ist ein extrem großer Wandel. Es kommen auch sehr viele Einheimische zurück. Und wir haben mittlerweile auch eine relativ große Community, eine Auswanderer-Community. Mit jetzt, glaube ich, hier allein in dem Bereich Zadar, in unserer WhatsApp-Gruppe, sind wir 220 Teilnehmer. Und ich denke mal, wenn alle kommen würden, sind wir bestimmt bei, mit Kinder und Partner, sind wir bestimmt bei 350, 400 Leute, locker. Und davon auch sehr viele Jüngere.
Du hast deinen Sohn vorhin noch erwähnt, weil der ja dann eben auch in die Schule gegangen ist. Wie hat das funktioniert? Also ist der auch auf eine normale Grundschule dann bei euch in der Region? Oder wie hat er sich da eingewöhnt?
Ja, das war eigentlich eine sehr, sehr witzige Geschichte. Also seine Jungs, seine alten damaligen Kumpels, die sind ja in dem Jahr dann in Deutschland eingeschult worden. Und hier gab es dann ja auch einen Test. Wie sieht's aus sprachlich? Nahezu null. Dann haben die gesagt, passen Sie auf, wir würden sagen, das erste Jahr geht er in die Prätschkola, das ist die Vorschule hier. Mhm. Die ist normalerweise von 5 bis 6. Er hat sie absolviert von 6 bis 7. Und da ist halt 100% kroatisch gewesen, bis dann irgendwann sein jetziger bester Freund kam, das war auch ein Auswandererkind oder ein Rückkehrerkind. Dann war die Thematik Deutsch erstmal nur noch präsent. Es wurde kein Kroatisch mehr gesprochen, bis das dann der Grundschuldirektor mitgekriegt hatte und hat gesagt, so, Schluss, wir müssen die beiden trennen, sonst wird das nichts. Und dann ist mein Großer in einen anderen Kindergarten gegangen und das hat dann, ich glaube, 3 oder 4 Monate gedauert, denen hat das so gefallen und dann ist er in die erste Klasse mit 7 gegangen. Und seither ist er da mega glücklich. Also schreibt nur 5 und 4, jetzt nicht erschrecken, hier ist das Notensystem andersrum. Hier ist eine 5, eine 1 und eine 4, eine 2 quasi. Okay. Es gibt keine 6, aber von 5 bis 1 ist hier.
Und das heißt, er spricht heute wahrscheinlich fließend?
Mit Dialekt sogar. Also wir haben ja hier unten den dalmatinischen Dialekt. Der ist für uns auch sehr, sehr schwer, weil ich sag mal, wenn man jetzt als Norddeutscher nach unten nach Bayern geht und versucht sich dort zu unterhalten mit jemandem Einheimischen, Älteren, ist ja auch sehr schwierig. Und das ist halt auch hier oft die Thematik. Wir lernen das Standarten-Kroatisch, das Normale. Und hier wird halt mit sehr, sehr starkem Akzent gesprochen. Und das halt auch von Ort zu Ort spricht jeder nochmal so ein bisschen anderen Slang. Das ist schon sehr, sehr hart. Aber er spricht halt wirklich 100% den Dialekt. Und viele wissen das gar nicht, dass er Ausländer ist.
Dann wird's immer lustig beim Elternabend, ne? Wenn man dann wahrscheinlich eben mit Lehrer und Direktor dann auf Kroatisch sprechen muss. Aber das Kind spricht quasi fließend, nur bei den Eltern holpert's dann ein bisschen.
Na, also ich würde sagen, ich bin das Schlusslicht. Ich bin der Schlechteste aus der Familie. Meine Frau kommt ja ursprünglich aus Kasachstan, die spricht ja Russisch.
Okay.
Und für sie war das ein bisschen einfacher in der kroatischen Thematik. Für mich ist es immer, wenn ich Kundschaft aus dem Inland habe, ob jetzt aus Slawonien, Rijeka, die sprechen dieses einfache, normale Kroatisch. Mit denen komme ich sehr gut zurecht. Aber so fern die aus unserer Region oder weiter unten Split, Markarska oder aus den Regionen kommen, dann wird's echt schwer für mich. Aber die wissen das ja auch, dass wir keine Einheimischen sind und dann sprechen die meistens auch oder sprechen mit uns auch sehr, sehr einfach auf Kroatisch. Mhm. Und dann ist es auch kein Problem.
Eben, du hast jetzt erzählt, wie es dir, deinem Sohn ergangen ist. Da vielleicht noch abschließend, wie hat sich deine Schwiegermutter, wie hat sich deine Frau eingelebt?
Also Schwiegermama hatte damals gesagt, wie sie damals von Kasachstan nach Deutschland gegangen ist, hat sie immer gesagt, warum sind wir damals nicht ans Meer gegangen? Sie wollte schon immer am Meer leben. Und da habe ich zu ihr gesagt, Mama, siehst du? Und jetzt lebst du am Meer. Und die geht jeden Tag morgens eine Runde, eine schöne große Runde, abends eine schöne Runde am Meer. Und die fühlt sich pudelwohl. Also das definitiv. Und bei meiner Frau kann ich immer sagen, wenn wir in Saddam auf die Halbinsel gehen, ist da so ein großer Torbogen, wo man durchgeht und da sagt sie, jedes Mal wird ihr warm ums Herz und es ist wie ein Nachhausekommen. In Deutschland hat sie immer dieses Gefühl gehabt, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss in Urlaub und ich muss noch weiter. Und hier hat sie das erste Mal das Gefühl, dass sie zu Hause angekommen ist. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Kommen wir noch zur beruflichen Situation. Eben, du hast am Anfang erzählt, dass eigentlich der Plan war, ein Business aus Deutschland mitzunehmen. Das hat dann nicht funktioniert. Wovon lebt ihr heute? Was machst du heute beruflich?
Wir sind eigentlich ganz klassische Immobilienberater, / Makler. Wir beraten Ausländer, ob jetzt Deutschland, Österreich oder Schweiz oder auch mittlerweile polnische, slowakische Gäste zur Traumimmobilie oder halt zum Investment. Das kommt immer darauf an, was man möchte. Und daraus sind dann irgendwie nachher noch eine touristische Beratung mit entstanden, weil immer wieder kam auch die Frage, wer kümmert sich nachher, wenn wir das Objekt erwerben? Wer kümmert sich um den Check-in, Check-out, die Reinigung und all diese Thematik? Das haben wir dann im zweiten Anschluss noch mit aufgenommen, hatten da auch eine Webpage und ein System mit aufgebaut. Jetzt bahnt sich noch eine andere Geschichte, weil der Wohnraum ja auch relativ teuer hier geworden ist und ich übernehme jetzt noch einen Vertrieb für Fertighäuser im kleinen Bereich für die ganze Küste auf, um auch, ich sag mal, den Otto Normalbürgern auch einen kostengünstigen Wohnraum und auch qualitativ hochwertigen Wohnraum auch zu bringen. Und dann haben wir halt ein paar Partner, was Finanzierung angeht, Rechtsberatung, Firmenstruktur. Da haben wir halt so ein paar Partner, die sich da nachher drum kümmern. Im Endeffekt kommen die zu uns. Ich nehme es auf. Wir besprechen einmal, in welche Richtung es gehen soll, was die Leute brauchen. Und dann versuche ich den halt, den Partner an die Hand zu bringen. Vielleicht wollen sie auch bauen. Das kommt manchmal auch zur Sprache. Da gebe ich immer so ein paar Handwerkzeuge mit an die Hand, was es rechtliche Thematik angeht, Baugenehmigung, wie läuft das ab, dass wir ein, zwei Baufirmen haben, gute an der Hand, dass man es auch fertigstellen kann mit uns zusammen.
Wie bist du dazu gekommen? Also bist du so ein Typ, der auch, egal wo man ihn aussetzen würde, sofort irgendwo Möglichkeiten sieht, was man machen kann? Oder wie bist du da vorgegangen?
Also im Endeffekt hat man gemerkt, so langsam der wirtschaftliche Zweig in Deutschland bricht so langsam zusammen. Dann hat sich so ein bisschen bei mir im Kopf so ein bisschen eine Panik ausgelöst. Oh, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du ein Problem, jetzt wird's schwierig. Und dann trat meine Geschäftspartnerin aus Zagreb jetzt irgendwie so ins Licht. Die macht diese ganze Auswanderer-Thematik in Zagreb, in der Hauptstadt. Und das ist nur durch Zufall von einer guten Freundin aus dem Nachbarort von uns. Die beiden kennen sich sehr gut, das sind beste Freunde und die hatte mal da ganz spontan drüber gequatscht und von der hatte ich mir die Nummer geschnappt und mit der ganz unverbindlich gesprochen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Tja, und dann ist das ganze Thema so entstanden.
Wie kannst du so ein bisschen die Mentalität der Menschen da beschreiben? Also wie eben knackt man die oder wie gewinnt man deren Herz? Wie ticken die im Vergleich zu Deutschen?
Die Menschen sind hier viel einfacher. Das soll man jetzt nicht wieder falsch verstehen. Da habe ich Social Media schon sehr, sehr oft einen auf die Glocken gekriegt. Die Menschen, die lieben dieses normale, einfache, nicht überhebliche, sondern die kommen mit so viel einfachen Dingen zurecht. Und ich habe gemerkt, je einfacher du bist und je normaler du bist, je mehr nehmen die dich auf. Ganz einfach. Also man merkt es an den Cafés als Beispiel. Hier ist richtig viel Traffic in den Cafés. Ob es jetzt Sonntag ist oder von morgens um 7 bis um 10, die ganzen Handwerker und auch teilweise Büroleute treffen sich morgens erst dort und gehen dann zu ihrem Job. Zum Mittag sieht man sich mal wieder, nochmal dort vor Ort und nach Feierabend auch. Und das Geschäftsleben ist ein ganz anderes als in Deutschland. Nicht so steif und so trocken wie in Deutschland. Sehr, sehr menschlich und familiär, so wie mit den Kunden auch. Also man merkt, da geht sehr, sehr viel über Sympathie oder nur, würde ich fast sagen.
Gibt's Dinge, weil du zum einen sagst eben, es ist landschaftlich, es ist toll, du lebst da am Meer, eben tolle Architektur, die Menschen sind total nett und eben offen. Gibt es Dinge, die euch oder die dich stören?
Ja, die Bürokratie, die, würde ich sagen, ist schlimmer als in Deutschland.
Das gibt's ja.
Ja, das ist wirklich Katastrophe. Also das ist wirklich, da ist sehr, sehr viel in meinen Augen, aber auch in vielen Augen anderer, auch von den Einheimischen, sehr, sehr viel verschwendete Energie, leider. Also das ist, egal was, man muss oftmals Dinge zwei, dreimal machen, um ans Ziel zu kommen. Das ist schon wirklich ein Thema, was echt anstrengend ist. Aber ich sag mal, ich nenne das immer so das süße Schmiermittel. Wenn man ein bisschen Schokolade dabei hat und ein nettes Lächeln auf dem Gesicht hat, kommt man oftmals bei dem einen oder anderen auch sehr, sehr gut voran. Nur zu dem Thematik. Ich hatte jetzt ja vor kurzem ein Auto eingeführt. Wie die Menschen so herzlich sind und sich auch teilweise dann daran erinnern. Die Person bei dem Zoll, Zarina heißt das hier in Kroatien, der kannte meinen Vor- und Nachnamen noch von vor 2 Jahren. Also das ist schon so ein sehr, sehr dörfliches Gehabe hier. Das muss man schon wirklich sagen, das ist sehr, sehr schön.
Noch kurz zum Thema Bürokratie vielleicht noch für den ganzen Einwanderungsprozess. Ist das, wenn man aus Deutschland nach Kroatien einwandert, da irgendwie eine Hürde oder meldest du dich einfach an und bist sofort da?
Es kommt nur darauf an, ob du Rentner bist oder normal hier arbeiten gehen möchtest. Eigentlich ist es kein Hexenwerk. Entweder du erwirbst Eigentum, dann hast du automatisch Anspruch. Bist du Rentner, auch relativ easy. Gehst du jetzt im normalen Berufsleben, solltest du entweder einen Job haben oder, ich sag mal, über, da gibt es keine genauen Zahlen, aber man sagt, so ungefähr ein Jahresgehalt solltest du in der Tasche haben, damit du auch die Aufenthaltsgenehmigung bekommst, weil die sind sehr, sehr vorsichtig. Die möchten ungern, dass du hierher kommst und direkt den Sozialkassen zur Last liegst. Aber es gibt nicht ganz so viel Sozialgelder hier. Das ist schon sehr, sehr gering. Du musst schon wirklich zusehen, dass du Arbeit bekommst oder arbeitest, um zu überleben.
Aber dadurch, dass ihr direkt ein Haus gekauft habt, war das eigentlich da kein Problem dann?
Nee, wir hatten gar kein Haus gekauft. Also wir hatten erstmal zur Miete gelebt und leben auch nach wie vor noch zur Miete, weil wir haben Favoritengebäude bei uns. Da sind wir aber schon seit anderthalb Jahren am Sprechen in der Ortschaft. Aber da kommen wir nicht ganz so zurecht und haben bisher auch nichts Vergleichbares in dem Bereich gefunden. Wir sind aber auch nicht böse drum bisher. Wir haben gesagt, es kommt immer so, wie es kommen soll im Nachhinein. Wenn es nachher was wird, dann ist es so. Und es wird passieren zum späteren Zeitpunkt, dass wir das Objekt irgendwann kriegen werden. Aber das ist manchmal, was Verhandeleien angeht, kann das schon sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr steinig werden mit manchen.
Das heißt, auch wenn du mietest und jetzt keinen Job hast, dann kriegst du trotzdem eine Aufenthaltsbewilligung?
Ja, kriegst du auch.
Okay.
Also erstmal für 5 Jahre und dann kannst du nochmal verlängern für 5 Jahre, wenn du nichts zu Schulden kommen lassen hast. Und nach 10 Jahren, wenn du B1 mächtig bist von der Sprache, dann kannst du auch die Staatsbürgerschaft auch annehmen.
Weil wir gerade über Miete das als Thema haben, wie sind denn so generell die Lebenshaltungskosten, eben wenn man so jetzt ein Haus mieten möchte, wenn man essen geht, wenn man einkaufen geht, Versicherungen und solche Dinge, wie würdest du das vergleichen mit Deutschland?
Ähnlich, wirklich ähnlich leider. Dass der Euro gekommen ist, ist natürlich genauso wie in allen anderen europäischen Ländern leider sehr, sehr stark zum Negativen gekommen. Ich sag mal Lebensmittel als Beispiel, ähnlich wie in Deutschland, außer du nimmst halt einheimische Produkte, die sind teilweise ein bisschen günstiger, aber die meisten Lebensmittel sind ähnlich wie deutsche, vom Preisniveau her. Versicherung, würde ich sagen, ein bisschen unter dem deutschen Niveau. Energiekosten weit unter dem Niveau von Deutschland. Ja, und Mieten und dergleichen sind alle relativ ähnlich.
Okay, das heißt, was zahlt man da für ein Haus, wenn man mieten möchte?
Kommt immer drauf an. Wenn man, ich sag mal, ein Haus, kommt immer auf die Region drauf an. Haus liegst du schon bei 1,5 bis 2, würde ich sagen, Kaltmiete. Wohnung, würde ich sagen, 500 Euro plus. Also es war vorher mal anders, aber so in dem Bereich.
Wenn du jetzt das aber mit dem alten Leben vergleichst, eben wo du eine Firma hattest in Deutschland und mit dem heute, würdest du sagen, eben für das, wie ihr lebt, musst du jetzt heute deutlich weniger machen? Oder ist es am Ende dann doch auch wieder ein Hustle, um eben das Geld zu verdienen, um sich das Leben da leisten zu können?
Dasselbe, würde ich sagen. Dasselbe. Aber es ist nicht mehr mit so einem, ja, wie soll ich sagen, das geschäftliche Leben hat sich für mich ganz schön geändert in Deutschland damals. Menschlich gesehen. Und das ist hier halt ganz anders. Hier werden viele Geschäfte und viele Abschlüsse im Café getätigt. Das ist ganz, ganz anders als in Deutschland. Das ist halt das Schöne an der ganzen Geschichte. Ganz, ganz anders als in Deutschland.
Was vermisst du heute an Deutschland jetzt nach 4 Jahren in Kroatien?
Ah, da würde ich ganz klar sagen, den Apfelkuchen aus dem Norden. Also da haben wir einen ganz besonderen Apfelkuchen. Klingt bescheuert, aber es ist so. Das ist so ein Thema, was ich vermisse. Eigentlich sind es nur zwei Themen, was Essen angeht, alles andere Familie, das ist ein Punkt, ja, aber ich muss sagen, seitdem wir hier sind, ist diese Zeit, wenn Familie da ist, ist es viel qualitativer, aber sonst würde ich sagen, vermisse ich eigentlich nichts Großartiges aus Deutschland.
Ja, weil du machst auch einen eigenen Podcast, den verlinken wir in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Und da gibt's auch eine Folge mit dem Titel "Habe ich meinen besten Freund im Stich gelassen?" Frage, hast du das getan?
Nein. Also ich muss sagen, durch die Technik, du kannst Videotelefonie und dergleichen machen, ist das alles gar kein Problem mehr heutzutage. Er war, glaube ich, damals schon sehr angepisst. Aber im Endeffekt muss ja jeder so glücklich sein, was er in seinem Leben tut. Und ja, das war schon sehr, sehr, sehr schwierig, manche da zu lassen, aber aufgrund der Zeit mit der Videotelefonie geht das eigentlich. Es ist, wie ich eben gerade gesagt hatte, viel, viel qualitativer, wenn man nicht mehr ganz so viel Zeit hat, nutzt man das ganz, ganz anders.
Ja, was gibst du Menschen mit, die jetzt eben auch in Deutschland sind und die natürlich auch so ein enges Netz haben und sich dann auch fragen, oh, wenn ich das alles zurücklasse und dann in ein Land gehe, wo ich keinen kenne, ist mir das dann oder fällt mir das dann nicht viel zu schwer am Ende?
Also das hatten wir ja gehabt, aber ich muss sagen, durch die bei uns jetzt als nur als Beispiel, hier gibt es mittlerweile so viele Communities, man sollte einfach mal gucken, Facebook, Insta, TikTok, wie auch immer, wo wer ist, wo es einem gefällt, von den Menschen her nachher auch und einfach weltoffen zu sein. Einfach drauf zu gucken, gibt es irgendwelche Treffen, gibt es Stammtische oder dergleichen und dann geht das. Also bei uns war das, da gab es das nicht so in dieser Form und mittlerweile ändert sich das ja überall. Aber trotzdem, das Gefühl wird immer zwischendurch eklig sein, wenn man diesen Schritt geht.
Ja, und was antwortest du dann jemand, der sagt, du lässt mich im Stich?
Eigentlich weiß ich gar nicht, da habe ich gar nicht so in dem Sinne. Für mich ist es das Thema, ist ja mein Leben. Und ich finde, die Person muss dann auch so ein bisschen schauen, dass es mir besser geht. Ich würde das Gleiche, auch wenn ich es nicht gut finden würde, würde ich trotzdem sagen, du musst das für dich entscheiden. Ich unterstütze dich trotzdem dabei, auch wenn ich es nicht gut finde. Man sollte ja eigentlich versuchen, seinen besten Freund, Partner oder Familie bestmöglich da zu unterstützen, ohne denen irgendwelche Steine in den Weg zu legen. So sehe ich das.
Ja, sehe ich genauso. Und ich sage auch immer, wer quasi ihm solche Sätze sagt, wie von wegen, ja, du lässt mich im Stich hier, lasst uns hier zurück und so weiter, argumentiert ja in erster Linie auch aus egoistischen Gründen, ne, weil es sich natürlich für einen selber dann verschlechtert. Aber halt nicht im Sinne von, eben die Familie gewinnt dadurch ein neues Leben und hat eben vielleicht ein besseres Leben als vorher.
Ja.
Du hast auch einen Instagram-Kanal, den verlinken wir auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da gibt's auch viele Tipps zum Auswandern nach Kroatien. Was würdest du jetzt nach 4 Jahren den Leuten unbedingt mitgeben, die auch vorhaben, nach Kroatien zu gehen? Was sind so quasi deine Top-Tipps?
Lasst euch auf den Lifestyle Kroatien ein. Schaut ein bisschen, wie die Menschen hier leben, wie die es tun. Lasst den deutschen Koffer zu Hause oder den nordeuropäischen Koffer, den du kennst, und fang komplett von vorne an. Auch was das ganze Leben angeht. Das wäre so mein Haupttipp, weil ich sehe oft, wenn hier Menschen runterkommen und bringen hier ihre Art und Weise mit, und das merkt man, das mögen die Menschen nicht so gerne. Also wenn man versucht, die Welt hier zu verändern.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ich bin ein Mensch, ich komme gerne sehr pünktlich. Und ich mag es, wenn man respektvoll mit der Zeit umgeht. Das kriege ich bei mir auch nicht raus, es geht nicht. Und ich kam mal 5 oder 10 Minuten vor der Zeit. Und das ist ein Thema, da reagieren die Menschen hier sehr allergisch drauf. Und ich habe oft das Thema gehabt, dass ich ankam und die Menschen, Mirko, warum 5 oder warum 10 Minuten, warum kommst du zu früh? Komm zu der Zeit oder komm 5 oder 10 Minuten später, das ist okay für mich. Das kann ich nicht. Ja, okay, dann ist das so. Ich sage, ich komme zu der richtigen Zeit, aber da komme ich nicht mehr zu früh. Und das habe ich mir gemerkt, dass ich nicht, dann sitze ich lieber noch 5 oder 10 Minuten, nutze das noch produktiv im Auto und gehe dann erst rein, weil das finden die Leute nicht so witzig. Also hier wird es wirklich, hier ist das Hauptthema in Dalmatien, Polako, langsam, ganz entspannt, macht alles in Ruhe.
Wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen in eure Zukunft schauen, eben das war ja eine sehr überraschende oder schnelle Auswanderung, sagen wir es mal so, jetzt eben seit 4 Jahren da. Wie plant ihr? Also wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, die nächsten 2 bis 5 Jahre vielleicht, was denkst du, wie sieht dann euer Leben aus?
Ja, mein Ziel ist natürlich, noch mehr zu wachsen beruflich, noch mehr tolle Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, allein durch Social Media, noch mehr tolle Menschen kennenzulernen, dass das nicht abbricht. Und natürlich auch in der Traumortschaft, die wir lieben gelernt haben, auch unser Traumobjekt zu erwerben und auch dort zu bleiben und einfach dieses Leben, so wie es ist, genauso weiterführen zu dürfen und gesund zu bleiben.
Ja, sehr gut. Mirko, wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Da spreche ich mit dir dann noch über Häuserpreise und Tipps beim Immobilienkauf in Kroatien. Also gibt es da überhaupt noch Schnäppchen oder eben ist das mittlerweile die Zeit dann auch vorbei? Wir sprechen über das kroatische Schulsystem noch, über die Unterschiede. Und es gibt noch zwei spannende Fragen aus der Club-Community, die ich dir auch stellen will. Wer das nicht verpassen möchte, dann jetzt Clubmitglied werden. Das geht ganz einfach über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App oder über die Webseite der auswanderpodcast.com. Mirko, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Danke, danke, dass ich teilnehmen durfte.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Mirko, der Deutschland 2022 mit seiner Familie verlassen hat und eben nach Kroatien gegangen ist. Mehr Folgen zu Kroatien gibt es übrigens im Archiv von Einfach Aussteigen, also da mal in der Podcast-App nach hinten scrollen. Oder du gehst auf meine Webseite, derauswanderpodcast.com. Da sind die Folgen nach Ländern sortiert. Da kannst du einfach auf Kroatien klicken und dir danach alle Folgen anhören. Wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, dann hoffe ich auch, dass du meinen Podcast schon kostenfrei abonniert hast. Wenn nicht, dann mach das doch jetzt unbedingt, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn ich weiß, viele hören hier auch jede Woche und haben meinen Podcast noch nicht abonniert. Also mach das noch, du hilfst mir damit ungemein, damit wir weiter wachsen können. Vielen Dank jetzt fürs Dabeisein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.